zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Tornetz. Ich bin wie immer euer Host Jan Klein-Rilsing, führe euch durch diesen 30. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir werden wieder einige Themen abzuarbeiten haben. Und gerade wo ich diese Aufnahme aufnehme, gibt es eine Breaking News. Denn angeblich soll der FC Schalke 04 den Lauterer Trainer Markus Anfang auf den Zettel haben. Deswegen gehen wir da direkt mal rein. Frank Baumann, der neue Geschäftsführer Sport, und Markus Anfang kennen sich ja noch aus Bremer Zeiten. Auch dort hat er damals als Zweitligamanager Markus Anfang für die Aufgabe bei Bremen verpflichtet. Gut, dann kam dieser Impfskandal, Ole Werner kam, Aufstieg, alles kalter Kaffee. Nichtsdestotrotz, anscheinend soll der Kontakt zwischen beiden ja immer noch ganz gut sein. Und Markus Anfang soll sich diese Aufgabe auch wohl vorstellen können, obwohl er mit Lauter noch im Aufstiegsrennen ist. Möchte er anscheinend den Club im Sommer verlassen und neuer Trainer der Königsblauen werden. Und ihr werdet nachher noch das Schalke-Segment bekommen. Und dort sprechen natürlich auch darüber, dass Schalke perspektivisch einen ballbesitzorientierten offensiven Fußball spielen möchte. Und genau das bietet dir ein Markus Anfang. Der hatte auch aus Kaiserslautern eine Mannschaft, die, wie gesagt, kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga stand, mittlerweile ein Top-Team der zweiten Liga gemacht. Jetzt in den letzten Wochen hat man etwas abgebaut, hat ja am Wochenende gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 verloren, die aber auch in der bestechenden Form sind. Gerade Tempelmann und Philippe haben dort nochmal wieder ihren Stempel aufgedrückt. Lino Tempelmann ausgeliehen vom FC Schalke 04, super Spiel gemacht. Vielleicht hat Anfang sich gedacht, ja, wenn ich nächste Saison Schalke-Trainer werde, den möchte ich auf jeden Fall bei mir behalten als neuen offensiven zentralen Mittelfeldspieler, weil Tempelmann viele Wege zugelaufen, viel gelaufen, aber auch mit dem Ball einige ordentliche Aktionen gehabt, hat gegen hochstehende Lauterer Defensive immer wieder für Unruhe gesorgt, indem er kluge Bälle gespielt hat, vor allem dann eben auf die schnellen Stürmer wie Tashi und Philippe. Und ja, Lautern scheint momentan so ein bisschen entzaubert zu sein, da scheint so ein bisschen die Luft rauszugehen. Vorne hat man nicht mehr so ganz so viele Aktionen. Klar, aus der zweiten Reihe durch den Malern Ritter hast du den einen oder anderen Ball. Und wenn du mal eine Flanke bringst, Ragnar Ache steht auch immer in der Mitte, ist natürlich da auch sehr gefährlich. Aber gerade defensiv ist jetzt mal der ein oder andere Wackler drin. Hätte man mit Julian Kral nicht so einen super Keeper zwischen den Pfosten, hätte man wahrscheinlich noch das ein oder andere Gegentor mehr bekommen. Das einzige Glück für Lautern ist halt, dass die Konkurrenz es auch nicht so richtig möchte. Und deshalb man immer noch weiterhin so tief drin ist im Aufstiegsrennen. Aber klar, so ein Abgang von Markus Anfang wäre natürlich schon ein Riesenrückschlag. Er hat ja vor allen Dingen ja mit Lukas Ziyech einen absoluten Shootingstar geformt. Kam ja von Lok Leipzig aus der vierten Liga im Sommer als Innenverteidiger. Mittlerweile ein Innenverteidiger oder Sechser, offensiv ausgerichtet, mit viel Zug auch nach vorne. Richtig geiler Kicker. Mit Robinson hat er ein großes Talent aus der eigenen Jugend sukzessive in die erste Mannschaft eingebaut, ist jetzt Stammspieler im zentralen Mittelfeld, also auch so eigene Talente entwickeln, hat für mich einen Malon Ritter nochmal deutlich nach vorne gebracht, der noch mehr Zug zum Tor hat und hat auch aus Spielern wie einen Heuer, wie einen Wegesser, wie einen Jamra wieder richtig gute Zweitliga-Kicker gemacht, die auch alle so in einem gewissen Loch waren, nicht mehr ganz so Stammspieler waren bei den vorherigen Clubs. Jetzt sind sie bei Lauter. Markus Anfang hat ihm wieder dieses Selbstbewusstsein eingeimpft. Also vor allen Dingen, ja, gegenüber der Mannschaft ist er natürlich auch ein sehr fordernder Trainer, aber auch einer, der dich da mal in den Arm nimmt. Also schon so ein nahbarer Coach. Und bei Schalke 04 könnte das natürlich auch bei den Fans, aber auch bei den Spielern gut ankommen. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Markus Anfang da einen sehr guten Job machen wird. Aber für Lautern bedeutet das natürlich, neben einem großen personellen Umbruch im Sommer, werden wahrscheinlich Spieler wie die verliehenen Breithaupt, Bauer, auch in Ziyech wird wohl gehen, Kral wird gehen, Ache wird den Verein wohl verlassen. dass du dann natürlich eine neue Mannschaft aufbaust und einen neuen Trainer verpflichtest, weil die Erwartungen sind natürlich gestiegen und wenn du sehr wahrscheinlich in Liga 2 bleibst, ja, wird es dann natürlich auch wieder schwer, interessante Spieler zu dir zu lotsen mit einem guten Trainer, der dann wieder eine Mannschaft formt, die dann auch wieder so erfolgreich spielt, weil die Lautra Fans werden wahrscheinlich jetzt auch sagen, okay, wir sind jetzt so weit oben, wir wollen jetzt Jahr für Jahr so weit oben in Liga 2 sein und nicht wieder in einem Abstiegskampf oder im biederen Mittelfeld der zweiten Liga stecken bleiben. Also das wird schon eine Herausforderung für Thomas Heng. Er macht bisher aber auch einen guten Job. Deswegen glaube ich, falls Marcus Anfang zum FC Schalke 04 wechseln sollte, dass man trotzdem einen guten Trainer und eine gute Mannschaft auf den Rasen stellen kann. Und bei Eintracht Braunschweig muss ich einfach, ich kann es nur Woche für Woche wiederholen, Daniel Scherning hat den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die Mannschaft ist voller Selbstbewusstsein. Er hat eine richtige Achse gebildet aus Rondom Hoffmann, Köhler, Tempelmann und vorne Wein Philippe. Und ich glaube, Braunschweig, so langsam hat man sich auch ein kleines Polster auf Relegationsplatz 16, Preußen-Münster, erarbeitet. Ich glaube, sie werden den direkten Klassenhalt erneut schaffen und auch in der kommenden Saison dann zweitklassig sein. Und ich denke mal, auch dann gegen den ersten FC Kaiserslautern ein Zweitligaspiel oder sogar zwei Zweitligaspiele bestreiten dürfen. Und dieser Spieltag war natürlich auch ganz im Zeichen des Osterfestes. Ich hoffe, ihr habt mit eurer Familie, mit euren Freunden oder mit euren Liebsten generell ein schönes Osterfest gefeiert. Am Freitag ist ja Sportverbot, deswegen gab es keine Freitagsspiele. Dafür war der Sonntag dann mit 5 Partien pickepacke voll. Wir wollen aber erst nochmal in den Samstag gehen zur Partie SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf. Absolutes Spitzenspiel, 3. gegen 4. Der Gewinner wird auf jeden Fall auf dem Relegationsplatz stehen. Also da war auch ordentlich Druck drin. Natürlich auch eine Reifeprüfung für die SV Elversberg zu schauen. Okay, können wir weiterhin auch gegen Top-Teams unsere gute Leistung konservieren. Und man muss sagen, es war eine sehr ausgeglichene Partie. Vor allem in den ersten Minuten, dann hat aber Elversberg weiter Druck aufgebaut. Also du merkst einfach dieses Selbstbewusstsein in jeder Pore bei jedem Spieler. Auch wenn mal so Spieler wie Petkov beispielsweise ausfallen, da kommt einfach dann im Fall der Nächste rein, der dann auch wieder ordentlich Betrieb gemacht hat. Und Düsseldorf musste gerade in der Anfangsphase auch erstmal gucken, okay, ja, was macht Elversberg hier gerade wieder? Klar, mit Fisnik Aslanias, den Top-Torjäger der zweiten Liga, der vorne immer wieder wuselt, immer wieder lauert, natürlich auch einen guten Antritt hat. Da musst du natürlich als gegnerische Abwehr auch immer wieder aufpassen. Und ich finde einfach diese Ballbesitzstatistik, diese Entwicklung bei Elversberg unglaublich. Am Anfang der Saison noch immer so zwischen 30% und 40%, mittlerweile 60% Ballbesitz. Man übernimmt also jetzt auch mal gerne die Kontrolle des Spiels. Diese Weiterentwicklung gefällt mir gut. Und klar, es ist noch nicht alles perfekt, wie jetzt bei dem 1:0 für Düsseldorf durch Isaac Bergmann-Johannesson in Minute 73. Aber sie stecken nicht auf, haben dann auch dieses gewisse Glück, machen dann erneut durch einen Elfmeter von Carlo Sickinger in Minute 80 den Ausgleich, bleiben also weiterhin obendran. Und für mich sind sie auch spielerisch eine immer besser werdende Mannschaft, haben sich selbstbewusst erarbeitet und anders als viele andere Kandidaten, die im Aufstiegskampf sind, zeigen sie auch eine gewisse Konstanz, gerade jetzt auch in der heißen Phase. Behalten sie dann doch den kühlen Kopf und haben natürlich jetzt nicht den ganz großen Druck aufzusteigen, aber du spürst auch diesen Willen, diese Gier dieser Mannschaft. Ja, wir wollen Historisches schaffen und den Aufstieg oder zumindest den Relegationsplatz zur ersten Bundesliga irgendwie dann erreichen. Das zeigt für mich auch einfach, Elversberg spielt eine sehr, sehr starke Saison. Aber auch Fortuna Düsseldorf haben immer mal wieder mit Verletzungen, schwierigen Phasen zu kämpfen. Aber irgendwie ziehen sie auch weiter durch. Daniel Thun hat so eine richtige Mentalitätstruppe oder Mentalitätsmonster aufgebaut, die einfach weitermachen, immer weiter ackern, immer weiter nach vorne spielen. Auch wenn sie mal nicht gut spielen, sich voll reinwerfen und die sich auch mit einem 1:1 belohnen und weiterhin ja ganz oben im Aufstiegskampf mitmischen. Also die werden, denke ich mal, bis zum Schluss ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Und mitreden um den Aufstieg tut auch der SC Paderborn, die auch ein schwieriges Auswärtsspiel hatten beim ersten FC Nürnberg. Dieses aber dank einer ja, enormen spielerischen starken Leistung mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Ja, die Nürnberger haben sich damit wohl aus dem Aufstiegsrennen etwas verabschiedet. Da fehlt es auch einfach jetzt an dieser letzten Konstanz bei dieser sehr jungen Mannschaft. Und natürlich auch, wenn natürlich so ein Stefanos Tsimas, sein Top-Torjäger, ausfällt. Jetzt Jens Kastrop, der sich früh verletzt hat, ohne gegnerische Einwirkung, lange ausfallen wird. Wahrscheinlich auch die U21-EM im Sommer verpasst, den Trainingsstart bei seinem neuen Club Borussia Mönchengladbach. Sich da dann immer wieder von zu erholen, ist auch dann mental schwierig. Man ist früh in Führung gegangen durch Amreli und dann hat man so ein bisschen nach der Verletzung den Faden verloren. Paderborn, ja im Stil einer Spitzenmannschaft, nachdem ja der Abgang von Kostner bekannt ist, trotzdem weiterhin offensiv mutig gespielt, mit Bia Melem hinter Ansa und Grimaldi in den Spitzen, immer wieder angetrieben, natürlich auch über die Außen, Aaron Zehnter, Raphael Obermeier, immer wieder auch ins Zentrum gerückt, das Zentrum überlagert, viele Positionsrochaden, dann ist ein Götze mit nach vorne gegangen, Hofmeier oder ein Tjaak Scheller, also da war auch permanent Druck, Rochade drin. Bei Paderborn, Kwasniok hat seine Mannschaft richtig angetrieben und du darfst einfach nicht vergessen, sie haben einen sehr niedrigen Etat eigentlich, aber die Arbeit, die dort geleistet wird, Spieler aus unteren Ligen zu verpflichten oder gescheiterte Talente aus der Bundesliga zu holen und dann perfekt in dieses System einzubauen, geilen Fußball zu spielen, es macht einfach Spaß, spielerisch mit die beste Mannschaft in dieser Liga. Es fehlt halt an der Konstanz, damit man ganz, ganz oben ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube so, dieses Gemeinschaftsgefühl auch durch den Abstieg von Kwasniok könnte die Mannschaft nochmal richtig tragen jetzt in diesen letzten 4 verbleibenden Spielen. Und ja, wenn Paderborn 1 kann, dann auf jeden Fall Tore schießen, haben sie diesmal auch gemacht. Tjaak Scheller, der Innenverteidiger, das macht das 1:0 in Minute 20. Kurz nach der Pause macht dann Ansa, der auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird, in Minute 49 das 2:1, Sven Michel eingewechselt, eigentlich ja nicht ganz so fit, kam dann doch nochmal rein, hat trotzdem mit einer energetischen Leistung sich auch mit einem Treffer Minute 77 belohnt. Und ja, der Treffer von Amreli in der 90+2 Minute war dann nur noch Ergebnis Makulatur. Am Ende ein mehr als verdienter Sieg für den SC Paderborn, die trotz weniger Ballbesitz, nämlich nur 45%, das Heft des Handels jederzeit in der Hand hielten und defensiv gut gestanden haben, was ja auch nicht so oft in der Saison vorkam, und nach vorne mit der berühmten Wucht auch gegen eine teilweise tiefstehende Nürnberger Mannschaft immer wieder die Lücken gefunden und ein verdienter Sieg aus meiner Sicht für den SC Paderborn. Am Samstag ja, haben wir dann neben dem 1. FC Köln gegen Preußen Münster gespielt haben und Darmstadt gegen Hannover, da wird euch Domen noch was zu erzählen, noch 3 weitere Partien gehabt. Fangen wir an mit der in Anführungsstrichen langweiligsten, Karlsruher SC gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Für mich ist jetzt trotz des 1:0 Erfolgs der KSC so ein bisschen aus dem Aufstiegsrennen raus. Da fehlt mir so ein bisschen die maximale Konstanz, aber sie arbeiten schon am Kader für die kommende Saison. Der rechte Verteidiger Pinto Pedrosa hat einen neuen Kontrakt erhalten. Dann hat man sich noch von Sportchef Sebastian Freis getrennt. Vizepräsident Mario Eggemann ist jetzt als Geschäftsführer Sport installiert worden. Also im Hintergrund plant man schon die neue Saison. Ist ja auch wichtig. Klassenerhalt ist geschafft. Mit dem Aufstieg wird man nichts mehr zu tun haben. Also kann man jetzt schon mal schauen, wie es weitergeht. Genauso würde ich es dann auch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth sehen. Ich glaube, der Klassenerhalt ja, ist so gut wie unter Dach und Fach. Da sollte jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Man hat ein ordentliches Spiel gemacht beim KSC. Nichtsdestotrotz, ja, war der KSC immer wieder die gefährlichere Mannschaft, ohne dann auch hundertprozentig zwingend sein zu müssen. Für mich war es so ein richtiger Ostersonntagskick. Nicht so intensiv und ja, am Ende verdienter 1:0 Erfolg. Verdienter Erfolg war auch der vom 1. FC Magdeburg, 3:0 gegen den ja fast schon sicher feststehenden Absteiger aus Regensburg. Zu Hause sind damit jetzt auf Rang 3 gesprungen. Wie immer mit einer mit im 3-4-3-System, mit dieser Mittelfeldraute das Spiel dominiert, kontrolliert, haben von Anfang an, ja, so die kleine Euphorie, die bei Regensburg war, im Keim zerstört, indem man auch gegen den Ball gut gearbeitet hat, immer wieder schnelle Bälle nach vorne gespielt hat. Falco Michel im offensiven Mittelfeld, der Amaechi und Butschu immer wieder gut in Szene setzen konnte auf den Flügeln. Also gerade über die Flügel ging dann sehr viel. Und ja, da macht Martin Kaas in Minute 28 das 1:0 zur Pause. Und da war das Spiel für mich eigentlich schon entschieden. Gut, dass El Zain kurz nach der Pause in Minute 51, der für Falco Michel kam, dann das 2:0 besorgt. Das war dann für mich die Entscheidung. Philipp Hercher hat dann nochmal mit 3:0 den Deckel drauf gemacht. Und den Deckel drauf kann man auch bei Jan Regensburg machen. Letzte Woche hatten sie Glück, dass sie gegen ein sehr schwaches Schalke gespielt haben, aber Magdeburg mit ihrer ganzen Dominanz, mit ihrer ganzen Wucht, da hatten sie einfach keine Chance. Da hat man schon einen Klassenunterschied gesehen und ja, endlich mal wieder eine spielerisch starke Leistung von Magdeburg, die sich damit mehr als deutlich im Aufstiegsrennen zurückmelden und für mich auch ein Team wäre. Rin, einer der wenigen, die auch in der Bundesliga mithalten können, weil sie halt auch so eine gewisse Cleverness in der Mannschaft haben. Du spürst noch das Potenzial bei vielen Spielern, El Zain, Burcu, Kaas, die können noch deutlich mehr, hast eine stabile Defensive und wenn selbst der beste Spieler Boris Attik nicht da ist und dann trotzdem so eine Leistung bringst, zeigt es für mich, dass da schon ordentlich Qualität hintersteckt. Qualität, die dahinter steckt, war auch bei der letzten Partie, die wir regulär besprechen wollen, nämlich SSV Ulm gegen Hertha BSC Berlin. Bei den Ulmern endlich mal wieder Krattenmacher und Batista Meier hinter der Spitze, Telalovic, also sehr Kreativität mit Aaron Keller auf der linken Schiene, ein Spieler, den ich ja sehr mag. Ordentliches Tempo, richtig viel Speed zum Tor. Also für mich Ulm unter Robert Lechleiter macht einfach wieder Spaß. Du spürst auch einfach wieder diese Offensivlust, die man auf den Platz bringen möchte. Nicht nur dieser ängstliche Defensivfußball, sondern auch nach vorne spielen, aggressiv angreifen, also früh pressen, frühe Ballgewinne, auch einfach selbst Chancen kreieren. Und Hertha BSC Berlin, die haben sich jetzt so ja endgültig aus dem Abstiegskampf befreit, haben jetzt eine gute Serie unter Stefan Leitl als Trainer, der auch so langsam eine Startelf gefunden hat und auch ein System mit dem 3-4-1-2-System, vorne mit Scheer und Riese, zwei sehr variable Stürmer, die sich auch immer wieder nach außen fallen lassen, sodass dann Jungs aus dem Mittelfeld in die Sturmspitze rücken können, sind schwer in diese Partie reingekommen. Also Aaron Keller nach schöner Vorlage von Krautenmacher mit einem frühen Schock in Minute 10, aber gerade in der zweiten Halbzeit ist man dann hervorragend rausgekommen. Führungsspieler Fabi Riese macht innerhalb von 4 Minuten in der 46. und 50. Minute das 1:1 und das 2:1. Dadurch haben sie das Spiel gedreht, haben die Kontrolle übernommen, haben sich einen Lapsus noch geleistet, als Dressel dann in der Minute 56 noch zum Ausgleich oder den Ausgleich erzielt hat. Aber du hattest nicht mehr das Gefühl, als wenn Ulm dieses Spiel irgendwie gewinnen könnte. Hertha war einfach reifer, dominanter, auch ohne ihren Top-Scorer Ibrahim Maza, dafür Mikael Cousins auf der 10, der mir auch gut gefallen hat, viele kluge Bälle gespielt und am Ende macht dann der alte Hase, der alte Stürmer Florian Nierlechner doch noch in Minute 84 den Siegtreffer, verkündet daher danach, nach dem Spiel, dass wahrscheinlich seine letzten Spiele für der BSC Berlin sein werden, mit 34 Jahren wird er den Club wohl verlassen. Und klar, im Sommer wird es auch wieder einen Umbruch geben bei der Hertha. Aber ich habe ein gutes Gefühl, man hat endlich wieder ja, ein stabiles Fundament. Spielt guten Fußball unter Stefan Leitl. Also die Ideen scheint zu greifen. Und ja, das war, glaube ich, so der letzte Punkt, der bewiesen hat, dass Hertha BSC Berlin den Klassenerhalt schaffen wird. SSV Ulm verharrt weiterhin auf Rang 17, aber sie haben gezeigt, ja, sie geben sich nicht auf. Es wird, glaube ich, ein enges Rennen mit Preußen Münster um den Relegationsplatz 16. Aber für mich ist Ulm jetzt in den letzten Wochen mit einer der stärksten Mannschaften geworden, konnten sich diesmal nicht belohnen. Trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung. Jans erste FC Köln Review. Herzlich willkommen zum Herzstück dieses Podcasts, die Jan Kleinriesing erste FC Köln Review. Hier schaue ich mir meinen Lieblingsclub, den ersten FC Köln, an und teile mit euch meine Einschätzung, wie die Geißböcke wieder gespielt haben und natürlich auch alles, was rund um den ersten FC Köln passiert. Ja, es war auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ostersonntag, Heimspiel gegen Preußen Münster, die ihrerseits auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16 sind, also im Abstiegskampf sind. Eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, die defensiv gut stehen, schnell kontern können, gerade mit Joshua Mees und Florent Pick ordentlich Tempo über die Außen mitbringen. Also da konnte sich die Abwehr des 1. FC Köln auf jeden Fall auf einiges einstellen. Auf der anderen Seite mussten die Kölner auch selbst das Spiel machen. Nach dem 2:2 des HSV auf Schalke bestand die Chance, mit einem eigenen Sieg zu Hause die Tabellenführung zurück zu erobern. Und beim Blick auf die Ausstellung habe ich erst gedacht, okay, spielen sie wieder mit ihrer Fünferkette. Aber nein, Erik Martel hat auf der Sechserposition gespielt vor einer Viererkette. Und dieser Erik Martel hat für mich auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Da hat man einfach gesehen, er ist einfach das, was in den letzten Wochen gefehlt hat. Das hat er aber auf den Platz gebracht, nämlich so dieses Verbindungsstück zwischen Offensive und Defensive, hat immer wieder gut abgesichert bei möglichen Kontern, die Preußen Münster fahren wollte, hat viele Bälle erobert, hat aber auch durch seine spielerische Klasse einige Offensivaktionen mit eingeleitet. Ljubicic und Kainz auf den Achterpositionen konnten sich dadurch auch freier bewegen, hatten mehr Freiheiten auch auf dem Weg nach vorne und die Doppelspitze aus Downs und Lempele war endlich wieder vereint. Beide technisch sehr stark mit einem enormen Tempo, guter Abschlussstärke. Also gerade für Zweitliga-Verhältnisse ein absoluter Top-Sturm. In der Innenverteidigung hat es mit Timo Hübers, dein Kapitän, wieder da, dein Ruhepol. Und ja, für mich haben die Kölner von Anfang an ein sehr gutes Spiel gemacht, sind gut in das Spiel reingekommen, haben ordentlich Druck ausgeübt, das Spiel ordentlich in die Breite gezogen, dadurch auch die Münsteraner Defensive etwas, ja, auseinandergerissen und ist dann auch immer wieder klug in die Zwischenräume zu Abschlüssen gekommen. Lemperle hat sich immer wieder zwischen den Linien bewegt, hat gelauert und dann gewartet, bis dann Kainz oder Ljubicic den Ball klug hinter die Kette spielen konnte, um dann Raum zu schaffen. Und gerade in der Anfangsphase hatte, wie gesagt, Preußen Münster sehr große Probleme. Dementsprechend war dann auch die Führung durch Tim Lemperle in Minute 11 mehr als verdient. Dann ist Preußen Münster ja etwas besser ins Spiel gekommen, hatten vor allen Dingen einige Eckbälle. Und beim 1:1 durch ein Eigentor von Timo Hübers haben sie Glück gehabt, dass eben ja Hübers den Ball über die Reingabe von Mies unglücklich über den Kopf von Torhüter Marvin Schwäbe zum 1:1 in die eigenen Maschen befördert hat, weil richtig verdient war es nicht unbedingt. Preußen Münster hatte dann, wie gesagt, zwischendurch etwas mehr Ballbesitz, aber gefährlich wurde es dann nicht. Und so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit gab es dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, der Ball kommt an den Arm von Simon Schäder im 16er, klar etwas abgespreizt, aber ob es ein Elfmeter sein muss, weiß ich nicht. Trotzdem, Luca Waldschmidt in den letzten Wochen in einer sehr starken Form, nimmt sich an, hohe Drucksituation, macht den eiskalt rein. Und ja, Waldschmidt ist auch für mich einer der Gründe, warum der 1. FC Köln wieder auf Rang 1 steht, neben der deutlich patzenden Konkurrenz, weil er einfach mittlerweile die Scorer einsammelt. Nicht unbedingt immer der beste Mann auf dem Platz so ist, aber dann in entscheidenden Situationen einfach richtig steht, eiskalt vor der Kiste ist und dadurch ja, die Kölner zu drei weiteren Punkten führt. Damien Downs erzielt dann in Minute 56 noch nach technisch anspruchsvoller Ballannahme und Mitnahme das 3:1. Das war in der Höhe mehr als verdient. Es hätte sogar noch ein, zwei Treffer höher ausfallen können, weil Köln auch einfach ja dominant gespielt hat, aggressiv gespielt hat, aber auch eine gute Balance hatte, die Konter von Preußen Münster schon im Keim ersticken konnte und diesmal einfach diese richtige Mixtur im Spiel hatte, das Spiel souverän gewinnen konnte und damit auch jetzt auf Rang 1 für mich endlich mal wieder nach mehreren Wochen und vielleicht sogar Monaten das beste Spiel des FC Da hat man auch gesehen, wenn die besten Jungs auf dem Platz sind, vielleicht mit kleiner Ausnahme von Kainz, der hat dich eher in den Hussein Basis gebracht, der aber nicht hundertprozentig fit war, dann zeigst du auch einfach, dass du es drauf hast. Klar, die Defensive von Köln wurde dann auch nicht so gefordert, weil ich glaube, gerade wenn du gegen eine sehr offensiv starke Mannschaft dann spielen müsstest als erster FC Köln, ist natürlich ein hochstehender Thielmann, eine nicht gerade so schnelle Innenverteidigung aus Hübers und Heinz und auch einem hochstehenden Paquerada natürlich wieder gefährdet. Hat man gerade in der Hinrunde gegen den SC Paderborn gesehen. Nichtsdestotrotz, wenn man dann eine gute Absicherung hat, wie durch Erik Martel, kann das dann auch so gut funktionieren. Für mich endlich mal wieder ein guter Auftritt und verdiente 3 Punkte für meinen ersten FC Köln. Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche für mich der FC Schalke 04. Samstagabend, Flutlichtspiel. Man hatte in der Vorwoche 2-0 gegen Jan Regensburg verloren, muss dann gegen den Tabellenführer Hamburger SV, die ihrerseits ja auch nach der 4-2-Niederlage zu Hause gegen Braunschweig mit Wut im Bauch in die Felsarena gekommen sind. Und dann erste Aktion des Kapitäns Kenan Karaman. Er sieht direkt nach 1,5 Minuten die glattrote Karte. So war man eigentlich 90 Minuten in Unterzahl. Und trotzdem hat der FC Schalke 04 wirklich eine sehr, sehr starke Leistung auf den Rasen gebracht. Ist ordentlich in die Zweikämpfe reingegangen, hat sich auch nicht versteckt, hat immer mal wieder über die Außen wie Mohr oder Aydin den Ball nach vorne getragen. Am Ende hat dann so ein bisschen das letzte Glück gefehlt, auch weil ja Moussa Sylla nicht unbedingt so seinen glücklichsten Tag hatte, vor allem in Hälfte 1. Aber trotzdem immer mal wieder kluge Bälle gehabt, zum Beispiel von einem Paul Seguin, der für mich der Stratege im Mittelfeld war, nachdem ja Karaman nicht mehr auf dem Platz war, hat viele gute, ordentliche Bälle gespielt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Schalke auch oft mit einem Dreieraufbau gespielt hat. Paul Seguin aber diesmal nicht Teil des Traueraufbaus war, sondern mal mit Kaminski, Schallenberg und Bulu diesen betrieben hat, sodass Seguin auch so ein bisschen weiter ja, ins Mittelfeld hat vorziehen lassen können und dann halt auch in der gefährlicheren Zone viele Ballaktionen hatte, weil man muss ja schon sagen, Paul Seguin ist ja mit der spielstärkste Spieler beim FC Schalke 04 im aktuellen Kader. Sein Problem ist halt, dass er oft auch so ein bisschen lustlos wirkt, aber in diesem Spiel muss ich sagen, hat er mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat mir aber auch diese defensive Absicherung gefallen. Also Mohr, Aydin sind immer mal wieder von den offensiven Flügelpositionen zurückgegangen, haben dann die 4 Verteidiger Mörken, Kaminski, Schallenbeck und Bulut gut unterstützt, haben vor allen Dingen auf den Außen dann immer mal wieder Jean-Luc Dompé, den linken Außenstürmer des Hamburger SV, gedoppelt, ihn dort dann halt auch oft mal an der Seite in Haft genommen, sodass der HSV dann noch nicht allzu gefährlich werden konnte. Und selbst, wie gesagt, habe ich bereits am Anfang erwähnt, hat man auch einige kluge Konter fahren können. Und einer dieser Konter hat dann auch zum verdienten 1-0 geführt. Mehmet Can Aydin auf der rechten Seite dreht sich schön ein, wird gefoult. Den Freistoß übernimmt dann Tobias Mohr, der die Knappmehrheit zum Saisonende verlassen wird. Bringt ihn scharf auf den ersten Pfosten und dort verlängert dann Innenverteidiger Rollen Schallenberg den Ball zum 1-0, zum verdienten 1-0, muss man sogar sagen. Man hat es klug gemacht, hat den HSV den Ball überlassen, selbst dann gut kontern können aus einer kompakten Defensive. Klar, danach ist der HSV natürlich nochmal mehr angerannt mit Königsdörfer, Sahiti und Dompe vorne. Diesmal Glatz und Selke, beide Mittelstürmer auf der Bank. Aber gefährlich wurde es dann nicht. Erst kurz vor der Pause hat der HSV dann aber auch eiskalt im Stil eines Spitzenteams per Doppelschlag das Spiel gedreht. Zweimal ist Sahiti ganz frei in der Mitte und kann jeweils die Hereingaben seiner Mitspieler im Tor unterbringen. Und da habe ich gedacht, okay, davon wird Schalke sich nicht nochmal erholen. Aber in Hälfte 2 weiter leidenschaftlich gekämpft, sich reingefightet. dem HSV weiterhin den Ball überlassen, aber trotzdem immer wieder unangenehm gewesen und sich dann kurz vor Schluss durch den Treffer von Moussa Silla mit dem 2:2 und einem ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf belohnen können. Der HSV dann gerade in der Schlussphase auch ziemlich verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten, die er hatte, hat dadurch den FC Schalke 04 am Leben gelassen und der hat es dann auch eiskalt ausgenutzt. Auch Justin Hegren im Tor der Schalker für mich mit einer sehr starken Leistung und deshalb auch mein verdienter kleiner Rieslingsgroßer der Woche, der FC Schalke 04. Aber wir wollen trotzdem noch etwas weiter über den FC Schalke 04 sprechen, denn nach dem Spiel hat Trainer Kees van Wonderen auf der Pressekonferenz sich auch dazu geäußert, dass er selbst nicht mehr das Gefühl hat, dass er eine Zukunft bei den Schalkern hat, dass er diese Rückendeckung von der Führung nicht spürt und dass er weiß, dass er am Saisonende gehen muss. Kam natürlich bei den Verantwortlichen der Schalker nicht so gut an, zeigt aber auch nochmal, ja, so dass dieses Vertrauen in den Trainer, was er braucht, einfach nicht gegeben ist. Und das ist natürlich dann auch mal so ein paar Prozente, wenn der Trainer nicht das hundertprozentige Vertrauen spürt, kann er es auch nicht an die Mannschaft weitergeben, die kann dann auch nicht 100% geben. Und das sind alles so Variablen oder so Sachen, die natürlich dann auch dich in deiner Leistungsfähigkeit mindern. Deswegen hoffe ich natürlich jetzt mit der Ankunft von Frank Baumann im Juni offiziell, aber der wird ja jetzt schon im Hintergrund arbeiten, dass man da einen starken Mann hat, der dann auch den Trainer, der dann kommen wird, den Rücken stärkt. Es werden ja viele Namen auch gehandelt von Raúl, Kwasniok soll angeblich abgesagt haben, genau wie Tedesco. Baumanns Profil soll ja eher so ein Zweitliga-erfahrener Trainer sein. Bin ich mal gespannt. Wenn ich interessant fände, wäre Michael Ende vom SC Verl. Hat aus einem kleinen Club wie den SC Verl einen soliden Drittligisten gemacht, der auch schön Offensivfußball spielt, gut mit dem Ball umgehen kann, also richtiger Favoritenfußball. Und so möchte Schalke ja auch auftreten. Ich meine, ein Club mit großer Stahlkraft, da musst du eigentlich auch aktiv das Spiel machen, auch machen können, musst du dafür die Spieler haben. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Ich habe so eine kleine Kaderplanung gemacht, wie in der letzten Woche für den 1. FC Köln, diesmal für den FC Schalke 04. Und zu Michael Ende, das könnte passen, ist auch ein kommunikativer Typ, verlässt die Verler ja zum Saisonende, also wäre dann auch ablösefrei zu haben auf dem Trainermarkt. Und das ist für mich ein großes Trainertalent. Da sollte man sich dann doch mal bemühen. Und dann schauen wir uns das mal an, wie dann so eine mögliche Kaderplanung aussehen könnte. Für mich wäre so das System zwischen Dreier- und Viererkette immer wieder switchen, sodass du dann noch so ein paar polyvalente Spieler im Kader hast. Vor allen Dingen aber in der Offensive immer so mindestens 3 bis 4 Leute in der letzten Kette haben, um auch maximalen Druck aufzubauen. Im zentralen Mittelfeld kreative Spieler zu haben, die mit dem Ball gut umgehen können, die auch mal aus einer schwierigen Situation gegen eine enge oder gegen eine tiefstehende Defensive Lösung findet, den Ball hinter die letzte Kette zu bringen. Natürlich auch mit eigenen Talenten den Kader weiterhin zu bestücken. Man hat immer noch eine sehr gute Jugendarbeit. Und gerade im Tor dann eine klare Hierarchie auch aufzubauen, eine klare Nummer 1 zu haben, dem man auch das hundertprozentige Vertrauen schenkt, eine gute Nummer 2 als Herausforderer, der aber auch weiß, dass er erstmal der Herausforderer sein wird und dann ja eine Nummer 3, ein großes Talent, was man dann haben möchte. Als vierten Keeper kannst du auch immer noch mal jemanden aus der Jugend hochziehen. Aktuell haben wir ja mit Loris Karius, Justin Hegren, Luca Pottlech, Michael Langer, Ralf Fährmann und den an Braunschweig verliehenen Ron-Torben Hoffmann. Einige Keeper, die noch unter Vertrag stehen. Der Kontrakt von Michael Lange und Ralf Fährmann läuft aus. Ich denke mal, beide werden den Club auch verlassen. Fährmann ist ja jetzt schon bekannt und Michael Lange soll ja ins Management wechseln. Loris Karius' Vertrag läuft ebenfalls aus. Da würde ich natürlich auch versuchen, den Vertrag zu verlängern. Mit ihm als klare Nummer 1 ihm das Vertrauen geben. Natürlich auch unter der Prämisse, dass er relativ schnell wieder fit wird und seine Form findet. Dann würde ich im Kader auch mit Luca Pottlech als Nummer 3 arbeiten. Großes Torhüter-Talent, momentan leider verletzt, soll weiterhin in der U23 in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln. Und als Nummer 2 hätte man ja momentan Justin Hekerin oder Ron-Tom Hoffmann, wenn er zurückkehrt. Beide würde ich abgeben. Hekerin wirkte in den letzten Spielen, nachdem er wieder rein musste ins Tor, sehr verunsichert. Da sollte es einen klaren Cut geben. Und Ron-Tom Hoffmann fühlt sich in Braunschweig sehr wohl. Hat auch Werbung für sich gemacht. Ihn sollte man auch versuchen abzugeben. Und als Nummer 2 habe ich mich dann für Lennart Grill entschieden. 26 Jahre alt, bei Union Berlin unter Vertrag, momentan an die Spielvereine Greuther Fürth ausgeliehen als Nummer 2, hat keine großartige Perspektive mehr bei Union Berlin, auch bei Fürth spielte er nicht. Und deshalb wäre er wahrscheinlich auch trotz Kontrakt bis 2026 so für 100.000 bis 200.000 Euro zu haben, ein Schnäppchen. Für ihn auch eine super Option, großer Verein, gutes Umfeld, kann sich dann als Herausforderer hinter Karius beweisen. Und Karius ist ja auch schon über 30, also perspektivisch könnte er vielleicht sogar dessen Nachfolger werden. Hat er nicht um diesen ganz großen Druck, jetzt schon die Nummer 1 zu werden. Und ist trotzdem, wenn er mal ins Tor muss, eine qualitativ gute Lösung. Dann gehen wir mal weiter in die Innenverteidigung. Dort haben wir momentan mit Felipe Sanchez, Thomas Kalasch, Marcin Kaminski, Ibrahim Astissé, Taylan Bulut, Niklas Bartel und den beiden verliehenen Profis Henning Matriciani und Martin Wasinski einige Optionen. Also in der Quantität ist Schalke da gut aufgestellt, aber in der Qualität hapert es dann doch immer deutlich, wenn ein eigentlich schon aussortierter Kaminski immer wieder in der Startelf steht, dein bester Innenverteidiger ist, du den Sechser Ron Schallenberg auch öfter in die Innenverteidigung ziehst, dann weißt du, da ist ein Qualitätsproblem und gerade in Liga 2 brauchst du einfach eine stabile Defensive, eine gute Innenverteidigung. Gerade auch bei so einem Ballbesitz, lastiges Spiel, wie ich es mir für Schalke 04 vorstelle, wo du dann vielleicht noch mal ein bisschen höher stehst, brauchst du Innenverteidiger, die Tempo haben und wenigstens einer, der auch einen guten Spielaufbau dann mitbringt. Mir ist natürlich auch wichtig, so eine Mischung aus jungen, talentierten Spielern zu haben und dann auch erfahrenen Jungs, die dann auch so ein bisschen eine Achse bilden können innerhalb der Mannschaft, Führung übernehmen und auch mal in schwierigeren Situationen die Ruhe bewahren können. Kommen wir zuerst mal zu den Abgängen. Der Vertrag von Maciej Kaminski läuft aus, wird ja eh nicht verlängert. Auch bei Ibrahim Astissé, der noch Vertrag bis 2026 hat, wird man wohl eine Lösung finden. Wahrscheinlich gegen eine Abfindung dann den Vertrag auflösen. Taylan Bulut hat zwar einen Kontrakt bis 2029, wird den Club aber wohl verlassen. Soll dann auch ordentliche Millionen einspielen. Unter anderem sollen ja angeblich Eintracht Frankfurt und Bayern 04 Leverkusen an dem Deutsch-Türken interessiert sein. Henning Matriciani, auch dort kann ich mir vorstellen, dass er entweder eine Führungsrolle bei der zweiten Mannschaft einnimmt oder der Vertrag auch aufgelöst wird bei der Leihgabe von Waldhof Mannheim. Niklas Bartels Kontrakt läuft ebenfalls aus, wird also auch nicht verlängert. Bleiben also noch Felipe Sanchez, Thomas Kalasch und Martin Wasinski, den ich nach seiner Leihe zu Young Genk eine neue Chance geben möchte. Für mich ein sehr spielstarker Innenverteidiger. Der braucht halt einfach so einen erfahrenen Nebenmann oder zwei erfahrene Nebenmänner neben sich, um auch ein bisschen Sicherheit zu bekommen, um dann auch mal so ein bisschen risikoreicher nach vorne spielen zu können. Bisher bekannt ist ja schon, dass Timo Becker von Holstein Kiel ablösefrei zu seinem Jugendclub Schalke 04 zurückkehren wird. Natürlich wird er die Rolle von Taylan Bulut als rechter Innenverteidiger einnehmen oder als Rechtsverteidiger. Sehr athletisch, sehr dynamisch, hat bei Holstein Kiel nochmal richtig Erfahrung sammeln können, Souveränität. Ist also ein deutlich besserer Spieler als der, der damals die Knappen verlassen hat. Ihn würde ich auf jeden Fall dann halten und dann würde ich aus der Bundesliga 2 Innenverteidiger verpflichten bzw. leihen. Für die linke Innenverteidigerposition habe ich mir Maxim Leitsch vorgenommen. Kontrakt bis 2026, 26 Jahre alt. Momentan bei Mainz 05 eher nur Ergänzungsspieler. Hat beim VfL Bochum und auch zum Teil bei Mainz 05 schon bewiesen. Er hat einen tollen linken Fuß, guter Spielaufbau, gute Dynamik. Hatte so ein bisschen auch ja, mentale Probleme und körperliche Probleme. Mittlerweile ist er wieder fit, kommt aber einfach nicht richtig zum Zug, da sein Kontrakt ausläuft. Im kommenden Sommer oder im übernächsten Sommer könnte man ihn wohl für eine kleine sechsstellige oder so eine mittlere sechsstellige Summe, denke ich mal, loseisen und dadurch für die zweite Liga einen sehr starken Innenverteidiger dazu holen. Und dann würde ich mir auch noch so einen richtigen Brecher für die Innenverteidigung wünschen. Einer, der in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat, dass er das Potenzial hat, auch ein Top-Innenverteidiger zu sein. Und da ist die Wahl auf Patrick Pfeiffer gefallen. Momentan ja vom FC Augsburg an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Kommt dort nicht richtig zum Zug. Aber gerade wenn ich mich an seine Zeit bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga erinnere, unglaublich brutaler, kompromissloser Innenverteidiger, der auch eine gute Dynamik mitbringt. Im Spielaufbau vielleicht nicht ganz so gut, aber trotzdem einfach ein richtiges Zweikampfmonster. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 beim FCA. Deswegen würde ich eine einjährige Leihe anstreben plus eine Kaufoption, falls man dann vielleicht sogar den Aufstieg in die Bundesliga schafft oder zumindest so viel Geld akquirieren kann, dass man ihn dann fest verpflichtet. Als rechter Innenverteidiger oder als zentraler Mann in einer Dreierkette, kann aber auch Viererkette spielen, weil er ja auch die gewisse Dynamik mitbringt, das gewisse Tempo. Also für mich wäre das eine Top-Verpflichtung. Und dazu würde ich dann noch den aktuellen Kapitän aus der U19 der Knappen hochziehen, nämlich Mertcan Ayhan, ist der Bruder vom ehemaligen Schalke Innenverteidiger Kaan Ayhan, kann sowohl als auf der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition spielen, auch zur Not Rechtsverteidiger, variabel einsetzbar, mit seinen 18 Jahren schon sehr abgezockt, für mich einfach ein super Typ, ähnlicher Spielertyp wie Martin Wasinski und ein Talent, was auf jeden Fall dann eine Chance bekommen sollte. Gerade wenn man jetzt ein paar mehr erfahrene Spieler neben sich hat, kann er da hoffentlich nochmal richtig aufblühen. Und dann springen wir mal rüber auf die Schienenspielerposition. Dort haben wir momentan für die linke Seite Derby John Merkin, Anton Donkor, Vitali Becker, Tobias Mohr und deren Fenlo ausgeliehene Emanuel Jumpfy. Für links und für rechts haben wir mit Mehmet Can Aydin und Andreas Gantenbein zwei Spieler. Bei Mehmet Can Aydin ist schon klar, er wird den Club am Ende ablösefrei verlassen. Auf rechts genauso wie auf links Tobias Mohr. Auch für Derby John Merkin soll angeblich der FC Utrecht dran sein, an ihm interessiert sein. Er soll also auch gehen. Ich persönlich würde mich dann auch von Anton Donkor trennen. Du hast ihn ablösefrei verpflichtet. Sah auch ganz okay aus, aber für mich ist er gerade, weil er technisch nicht so versiert ist, kein Mann für die Zukunft. Und da hoffe ich natürlich, dass man ihn irgendwie an den anderen Zweitligisten abgeben kann, gegen eine kleine Ablösesumme, weil er halt noch bis 2027 unter Vertrag steht. Vielleicht sagt Donkor selbst auch, ich möchte gehen, dann kann man sich vielleicht dann auch so einigen. Also würde Bilder auf links dann bei mir nur noch Vitali Becker übrig bleiben und Emanuel Jumpfy. Jumpfy würde ich aber auch erst noch mal ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Mannschaft geben. Vitali Becker als starken Backup. Und dann würde ich für die linke Seite Aaron Keller von der Spielvereinigung Unterhaching verpflichten. Der ist momentan an den SV Ulm ausgeliehen, hat gerade in den letzten Wochen noch mal richtig an Leistung zugelegt. Und Unterhaching selbst ist ja jetzt gerade in die Regionalliga Bayern abgestiegen. Bedeutet, Aaron Keller wird trotz laufenden Vertrags wahrscheinlich sehr günstig zu haben sein. Da muss man jetzt früh ran. Er bringt enormes Tempo mit, guten Zug zum Tor, also sehr offensiv ausgerichtet. Starkes 1 gegen 1 Verhalten, also wie gesagt, bei einer spielstarken Mannschaft kann er sich da super entfalten, die nach vorne spielen möchte. Dahinter, wie bereits erwähnt, Vitali Becker. Auf rechts würde ich Andreas Gantenbein auf der rechten Schiene nochmal eine neue Chance geben. Gerade nach seiner Einwechslung gegen den HSV am Wochenende, wo er auch eher auf der rechten Schiene gespielt hat. Hat er mir sehr gut gefallen. Muss da nicht immer die komplett defensiven Aufgaben übernehmen, weil das ist nicht so seine Stärke. Kann sich auch mal mit nach vorne einschalten. Für mich, ich gebe ihm auf jeden Fall nochmal eine neue Chance. Auch weil er vor allem Vertrag bis 2028 hat. Und dahinter würde ich aus der U23 Tidian Touré als Backup mit in den Kader aufnehmen. Zum einen natürlich eine kostengünstige Alternative. Und er hat mir nach seiner Einwechslung gegen Jan Regensburg auf der rechten Verteidigerposition auch gut gefallen. Gute Dynamik, gute Technik, auch ein gutes 1 gegen 1 Verhalten. Manchmal fehlt noch so ein bisschen die Entscheidungsfindung. Aber nochmal so ein nächstes Talent, was man dann mit einbauen kann. Vor allen Dingen für die offensiv ausgerichteten Außen, wie sie dann bei mir in meiner Vorstellung da sein sollen, der perfekte Kandidat. Dann springen wir rüber ins zentrale Mittelfeld. Dort sind sowohl das defensive Mittelfeld als auch das zentrale Mittelfeld zusammengefasst. Dort haben wir momentan Max Krüger, das Eigengewächs, dann Ron Schallenberg, der momentan ja in der Innenverteidigung spielt, Mauro Salazar, der Bruder von Rodrigo Salazar, Schalke Aufstiegsheld, Paul Seguin, Yannick Bachmann, Ayman Barkok, Aris Bayendir und der momentan an Braunschweig ausgeliehene Lino Tempelmann. Fangen wir mal an, auf jeden Fall auf der bisschen tieferen Zentralmittelfeldposition, Schalke 6, würde ich Ron Schallenberg behalten. Ich glaube, gerade von der Dreierkette kann er mit seinem guten Spielaufbau enorm profitieren, die Räume zulaufen. Hat es ja damals auch schon beim SC Paderborn gespielt. Da war er einer der stärksten Sechser und ich glaube, auf dieser Position, das ist auch seine Idealposition, die er dann hat, als Staubsauger vor einer Dreierabwehrkette. Und als Backup würde ich mich um Stefano Russo bemühen. Der ist erst im vergangenen Sommer von Viktoria Köln zu Arminia Bielefeld gewechselt. Und jeder, der Olaf Janssens Mannschaften kennt bei Viktoria Köln, weiß, er achtet sehr auf spielstarke Jungs. Das hat Russo im DFB-Pokal und in der dritten Liga schon wieder unter Beweis gestellt. Sehr spielstark. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Also ihn könntest du auch günstig verpflichten. Wäre für mich erstmal als Backup für Ron Schallenberg gedacht, aber klar, er hat enormes Potenzial, ist auch noch jung mit seinen 23 Jahren, da kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal einiges kommt und dass da vielleicht sogar Schallenberg verdrängen kann. Da hättest du auf jeden Fall einen großen Konkurrenzkampf. Und auf der Achterposition hast du mit Max Krüger und Yannick Bachmann zwei super unterschiedliche Jungs, also beide sind zwar Box-to-Box-Spieler, Max Krüger vielleicht noch etwas technisch versierter, Bachmann dafür vielleicht noch mehr Wucht, vor allem gegnerischen 16er. Das ergibt für mich ein gutes Pärchen. Krüger als Stammspieler vielleicht und Bachmann dann als Backup. Die Talente Bayendir und Mauro Salazar würde ich immer mal wieder ja, zwischen erster und zweiter Mannschaft hin und her laufen lassen. Je nachdem, wie sie sich präsentieren, sind ja beide auch noch sehr jung. Kam im vergangenen Sommer als Perspektivspieler da dann nochmal ja, in so einen letzten Schliff im Herrenfußball geben in der Regionalliga West. Und dann würde ich aber fürs zentrale Mittelfeld auch noch einen technisch starken Spieler verpflichten, so einen richtigen Techniker, der auch mal den letzten Pass spielen kann. Dort habe ich mich dann für Finn-Ole Becker entschieden, 24 Jahre alt von der TSG Hoffenheim. Im Winter wurde er bereits ja, über einen Laie spekuliert. Vertrag bis 2026, wenn ich mich nicht täusche, 1,5 Millionen Euro Marktwert. Beim FC St. Pauli ausgebildet, da in Liga 2 schon als technisch starker Spieler aufgefallen, dann zur Aufnahme gewechselt, eher nicht so Stammspieler gewesen, dann zu Beginn des Jahres in die Stammelf gerutscht, aber dadurch, dass die ganzen Verletzten jetzt wieder da sind, ist er dann doch nur noch Bankspieler. Ich glaube, er möchte auch regelmäßig spielen und ich glaube, du kannst ihn trotzdem, oder da würde ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, so gut 1 Million Euro für Finn-Ole Becker ausgeben, also dann doch schon einiges an Geld raushauen, vergleichsweise für Schalke-Verhältnisse, denn du bekommst einen super ballsicheren Spieler, der dir halt den letzten Pass geben kann, die Stürmer super einsetzt oder auch deine Außenspieler und mit 24 Jahren natürlich auch noch enormes Entwicklungs- und Marktwertpotenzial. Darauf muss man bei Schalke ja auch immer achten, dass sie Marktwerte generieren können, Spieler günstig einkaufen, teurer verkaufen und würde dann auch perfekt in das offensiv ausgerichtete System passen. Ein bisschen offensiver, nämlich im offensiven Mittelfeld, hat man momentan zwei Spieler mit Armin Younes, der einen Kontrakt bis 2026 hat, und mit Tristan Osmani, ein österreichisches Talent, der Vertrag bis 2027 hat, meist aber bei der U23 in der Regionalliga West spielt oder sogar nur auf der Bank sitzt. Und man hat auch noch ja, den offensiven Mittelfeldspieler Paul Pöppel zu Viktoria Köln in die dritte Liga ausgeliehen. Der, das kann ich jetzt schon sagen, wird bei mir erstmal keine Perspektive haben. Kontrakt noch bis 2026. Vielleicht kann man ihn ja gegen eine kleine Ablöse in die dritte Liga verkaufen. Vielleicht sogar zu Viktoria Köln. Aber eine Perspektive bei mir, bei Schalke 04, hat er nicht. Tristan Osmani würde ich auch erstmal zu U23 packen. Genau wie Ayman Gulasi, der momentan auch in der U19 spielt. Enormes Potenzial fürs offensive Mittelfeld. Aber auch ihn würde ich erstmal für die U23 einplanen. Armin Younes, bisher keine so gute Saison, hat aber immer wieder aufblitzen lassen, dass er noch diese technischen Qualitäten besitzt. Würde ich erst nochmal im Kader lassen, auch zwecks, weil es keine Abnehmer gibt. Und dann kann er sich ja nochmal für einen neuen Kontrakt beweisen, diese eine Saison. Und dann möchte ich aber trotzdem nochmal zwei spielstarke Alternativen haben. Und da habe ich mich dann für Maurice Krattmacher zum einen entschieden, momentan zum SSV Ulm, ausgeliehen vom FC Bayern München. Riesentalent, ist ja erst im vergangenen Sommer von Unterhaching dann zu den Bayern und dann weiterverliehen worden zum SSV Ulm. Hat für mich auch gerade an diesem Wochenende bei der 3-2-Niederlage der Ulmer wieder mit einer schönen Vorlage auf Aaron Keller gezeigt. Er hat das Potenzial, er hat das Talent, ist natürlich trotz oder wegen seines jungen Alters noch ein wenig unkonstant. Trotzdem besitzt er für mich die Qualität. Und hier würde ich versuchen, ihn sogar für 2 Jahre auszuleihen bei Schalke. Bei einem großen Umfeld kann er dann beweisen, ob er schon mit einem gewissen Druck, den es ja noch bei FC Bayern München gibt, klarkommen kann. Und ich glaube auch, dass er unter dem passenden Trainer, wie es Michael Ende wäre, sich super weiterentwickelt und nochmal weitere Schritte gehen kann. Und wenn wir einen Michael Ende vom SCFL verpflichten sollten, könnte er dann auch seinen besten Vorlagengeber mitbringen, nämlich Berkan Tasch, der 26 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler. Sein Vertrag läuft bis 2026, wurde bei Union Berlin ausgebildet, hat zwischenzeitlich auch mal bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt. Technisch sehr starker Spieler, vor allen Dingen mit einem guten Zug zum Tor, hat aber auch immer das Auge für seine Mitspieler, hat einen guten Abschluss und ich glaube, er ist jetzt auch bereit für den Schritt von der dritten in die zweite Liga. Und das Gute ist, für Drittligaspieler musst du nicht ganz so viel Ablöse bezahlen, bekommst trotzdem qualitativ hochwertige Spieler. Deswegen glaube ich, da würde man ein richtiges Schnäppchen machen, wenn man Tass dann auch zu den Königsblauen lotsen würde. Und dann kommen wir noch einmal zu den Flügel- und Mittelstürmerpositionen. Dort hat man momentan mit Christopher Anfiadjei, Ilis Hamash, Said Amasuchi, Ebara und zum Teil Moussa Silla einige Optionen für die Außenposition und für den Sturm Kenan Karaman, Pape Bar, Emil Heulund, Peter Remmert und der zu den Grasshopper Zürichs ausgeliehene Buain Lasme. Fangen wir mal an mit so den Flügelstürmern bzw. den Halbpositionen. Kenan Karaman als Kapitän natürlich absolut gesetzt, muss auf jeden Fall bleiben, trotz seiner roten Karte jetzt. Hervorragender Kapitän, Führungsspieler, fühlt sich wohl auf Schalke, deswegen auch ein riesen Unterschiedsspieler in Liga 2, der muss und wird auch gehalten werden. Dazu würde ich dann als Backup noch einen Ilas Hamash weiterbehalten. Hat in Ansätzen schon gezeigt, dass er das Potenzial besitzt. Hat auch ein bisschen Verletzungspech, aber ich glaube, ja, in so einer spielstarken Mannschaft wird er sich nochmal wohlfühlen, wenn er dann auch Mitspieler hat, die auch was mit dem Ball anfangen können. Ist es für mich so ein Spieler, der richtig viel Spaß machen kann. Richtig viel Spaß gemacht, zumindest in U19 hat das Talent Said Amasuchi Barra. Hat sogar einen Einsatz in der zweiten Liga bekommen, nach Einwechslung auch einen ganz guten Eindruck gemacht, hat die U19-Bundesliga natürlich zerschossen mit seinen ordentlichen Toren, hat sich dann das Kreuzband gerissen, wird hoffentlich im Laufe der Sommervorbereitung dann zum Kader dazu stoßen und für mich natürlich auch eine ernsthafte Alternative, das nächste große Knappenschmiedentalent, was man ausbilden kann. Als Backup würde ich dann auch weiter mit Christopher Anfiadjei arbeiten. Hat noch Vertrag bis 2026. Solider Backup, ordentliches Tempo. Kannst du dann halt auch immer mal wieder in eine Schlussphase bringen, wenn du vor allen Dingen auf Konter spielen möchtest. Mit seinem enormen Tempo auch weiter Einwürfe. Deswegen den einfach behalten. Und dann haben wir sogar auf den Flügelpositionen, auf den Halbschirmerpositionen jeden behalten. Auf der Mittelstürmerposition wird man sich wohl von Moussa Silla trennen müssen. Vertrag bis 2028, hat natürlich aber auch ordentlich gescored in der Saison. Viele Clubs sind an ihm interessiert. Und das könnte so ein Spieler sein, der den Königsblauen einige wichtige Millionen im Sommer bringen könnte. Und bei Buain Lasme würde ich auch irgendwie versuchen, den Vertrag bis 2027 noch aufzulösen oder ihn irgendwohin zu verkaufen. Weil Lasma hat für mich keine richtige Perspektive, technisch auch einfach nicht das Niveau für den deutschen Profifußball, Spitzenfußball, also irgendwie versuchen, ihn dann abzugeben. Und bei Peter Remmert will ich sagen, großes Talent, aber gerade vor dem Tor als Mittelstürmer hat er noch einige Defizite. Ich glaube, so die Vorbereitung bei der U23 und auch erstmal die erste Saisonhälfte bei der U23 würde ihn nochmal gut tun, nochmal weiter an seinem Abschluss zu arbeiten. Also ihn würde ich dann erstmal so ein bisschen aus dem Profikader rausnehmen. Dann bleiben halt noch Papi, Bar und Emil Heulund aus dem jetzigen Kader. Bar kam im Winter, hat auch schon Ansätzen gezeigt, dass er gut scoren kann, aber hat sich noch nicht hundertprozentig akklimatisiert. Und mit Emil Heulund, natürlich Bruder von Rasmus Heulund und Oskar Heulund von United und Eintracht Frankfurt, Riesentalent, gute Körperlichkeit, hat auch schon gezeigt, dass er das Potenzial besitzt. Leider viel zu oft verletzt gewesen. Deswegen brauchst du dann noch einen weiteren Stürmer. Kenan Karaman kann ja diese Position auch übernehmen. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir verpflichten nochmal so einen jungen Spieler, der Zweitliga-Erfahrung hat, ein bisschen unter dem Radar läuft und den man im Sommer dann ablösefrei verpflichten kann, nämlich Noah Ganaus von Jan Regensburg, die sehr wahrscheinlich in die dritte Liga absteigen werden. Vertrag bis 2025. Schneller Stürmer mit einem guten Abschluss, hat er gerade in den letzten Wochen nochmal deutlich zugelegt mit einem ebenfalls spielstarken Partner, neben sich mit Sagis Adamian. Ihm traue ich auf jeden Fall zu, nochmal den nächsten Schritt zu gehen, beim VfB Stuttgart ausgebildet, in der dritten Liga schon in mein Blickfeld gerückt und ich glaube, dass er in der Mittelstürmer oder auf einen der Halbstürmerpositionen super performen könnte, ablösefrei, da kannst du nicht viel falsch machen. Und dadurch hast du da auch eine sehr variable Mannschaft, die dann ja je nach Gegner mit einem richtigen Mittelstürmer, mit einer falschen Neun, mit Viererkette, mit Dreierkette spielen kann. Das liest sich für mich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Herzlich willkommen zu den 11 Tornetzern, die Top 11 des 30. Spieltags. Heute in einem 4-3-3-System im Tor Justin Hickrin vom FC Schalke 04. Davor dann als der offensive Linksverteidiger Nollenberg vom 1. FC Magdeburg. In der Endverteidigung Ron Schallenberg vom FC Schalke 04 und Jörg Scheller vom SC Paderborn. Als Rechtsverteidiger ebenfalls ein Paderborner mit Raphael Obermeier. Im zentralen Mittelfeld dann Julian Nussbaum vom 1. FC Nürnberg. Lino Tempelmann von Eintracht der Braunschweig. Im offensiven Mittelfeld Luca Waldschmidt vom 1. FC Köln und die offensive Dreierreihe bilden zum einen Fabian Riese von Hertha BSC Berlin, Emir Sahiti vom Hamburger SV und als Mittelstürmer dann Emre Lee vom 1. FC Nürnberg. Das sind die 11 Tornetzer des 30. Spieltags von eurem Tornetz Zweite Fußball Bundesliga Podcast. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Ostermontag oder eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Vergesst nicht meine Podcast-Tipps, wie immer. Heiße Luft, der Podcast. Dort wird über alles geredet, was in anderen Podcasts keinen Platz findet. Dann noch Dreiecken, ein Elfer, der erste Frauenfußball-Bundesliga-Podcast mit drei Experten von Magenta Sport. Also auch dort gerne mal reinhören und natürlich den YouTube-Kanal meines Tornets-Co-Hosts Dome Nintendik abchecken. Er macht momentan eine EAFC 25 1. FC Köln-Karriere. Also schaut dort auch gerne vorbei. Alles wie immer auch in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Euer zweite Fußball-Bundesliga-Tornetz-Host und Experte Jan Klein-Riesing.